Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tollcast, dem Podcast der deutschen Tolkien-Gesellschaft. Heute mit der Folge USA. Richtig?
Korrekt.
Richtig, heute mit der Folge USA und ich bin natürlich wieder nicht alleine da, nein, sondern wir haben keine Kosten, wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben schätzungsweise 10.000 Meter LAN-Kabel verlegt über einen riesengroßen Teich und dürfen jetzt hier nun live aus den Amerika, aus, wo war das jetzt nochmal, Annika?
Milwaukee.
Milwaukee, genau. Das ist ja, Milwaukee, das ist doch eigentlich eine Westküste fast da hinten, ne?
Nein.
Das ist Midwest, ganz wichtig.
Ach,
ja.
Midwest, okay.
Aber Midwest, ihr, Wisconsin.
Ja, die Leitung ist stabil, dass daher nochmal Deutschland an Amerika, Deutschland, Amerika, Amerika, könnt ihr uns hören? Annika, Tobias, seid ihr da?
Es knackt ein wenig in der Leitung, aber es, hallo, Deutschland, hört ihr uns?
Ja, hast einen Echo-Effekt dazu gemacht. Ja, ja.
Wunderbar, ja. Also Leitung USA ist stabil und natürlich haben wir auch den lieben Johnny da.
Tachchen, Prost.
Und natürlich der Praktikant, der mir immer noch keinen Kaffee gebracht hat, obwohl er in Deutschland geblieben ist. Jonas, Hallöchen.
Ja, hallo. Prost.
So, ihr seid da drüben in Milwaukee und durftet die letzten Tage schon mal so einige Sachen schön durchschauen, beziehungsweise ergucken, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Euch ergötzen an geilen Sachen. Aber fangen wir doch erstmal am Anfang an. Wie war der Flug, Annika?
Lang. Nee, es ging eigentlich. Also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, die fast 10 Stunden in einem Flieger. Das ging eigentlich relativ schnell rum. Also ich habe gar nicht alles geschafft, was ich im Flieger eigentlich mir vorgenommen hatte. Ich habe kein Buch gelesen. Ich habe nicht die ganze Zeit geschlafen. Ich habe nur 2 Folgen The Boys angefangen.
2 Staffeln?
2 Folgen. Also die Zeit ging irgendwie echt schnell rum, was aber glaube ich auch daran lag, dass wir es wirklich auch sehr komfortabel hatten. Also ich bin sehr froh, dass wir da auch gesagt haben, wir nehmen nicht die Holzklasse und das macht schon einen Unterschied. Und mit so einem Kissen irgendwie im Hohlkreuz, da erträgt man das Sitzen auch irgendwie länger. Und was ich auch absolut empfehlen kann für alle, die längere Flugreisen irgendwann vor sich haben, sind wie nennt man sie? Kompressionsstrümpfe für die Waden. Das tut echt gut. Also ich hatte nicht gedacht, dass das so einen großen Unterschied macht, aber doch, das ist schon angenehm.
Also was ich jetzt auch gerade beim Buchen des Rückfluges festgestellt habe, es ist schon extrem scheiße, einen deutschen Namen zu haben.
Wieso meinst du, dass das mit dem deutschen Namen zusammenhängt?
Weil wir Umlaute in den Namen haben, beziehungsweise Doppelnamen. Und ich dich jetzt nicht einchecken kann, weil du überall in dem amerikanischen System mit R-O-T-T, aber dein Pass sagt R-Ö-T-T. Mhm. Also kann ich dich nicht einchecken. Also
check mich doch mal mit R-O ein und dann
gucken
wir.
Das geht nicht. Das System kannst du, wir müssen morgens früh am Flughafen klären. Also das ist echt so etwas. Ich heiße auch übrigens Tobias Michel. Da gibt es keine Leerzeichen oder sonstiges. Also die Fluggesellschaften sind noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, wie es scheint.
Fluggesellschaften oder USA?
Ich glaube, wir fliegen ja eigentlich mit Lufthansa. Und von daher ist es egal, ob USA oder Deutschland.
Naja, Lufthansa, deutsche Firma und Internet ist für die Neuland.
Ja.
Sowieso.
Ja, weil da sind wir wieder in Deutschland und Internet ist sowieso unsere eigene Geschichte hier.
Ja, wobei kann ich euch sagen, so schnell ist das Internet in den Staaten auch nicht. Also unser Hotel, wir sind sehr dankbar, dass wir gerade im Archiv arbeiten dürfen. Wir haben sogar ein Netzwerkkabel gestellt bekommen und haben dort 100 Mbit up und down. Im Hotel haben wir 0,5, da hätte die Live-Sendung nicht stattfinden können.
Yep. Da waren wir so am ersten, das war so das erste, was Tobias getickt hat, als er ins Hotelzimmer reinkam, noch mit Rucksack auf dem Rücken und alles erstmal in jede Ecke gegangen hat, geguckt, ob da irgendwo ein Netzwerk Ausgang ist.
Egal, ob Kakerlaken in der Bude, Hauptsache Netzwerk, ne?
Hauptsache RJ45 Anschluss.
So, und jetzt haben wir uns vorhin schon mal über das Essen unterhalten. Wie ist denn das Essen in Amerika?
Fetthaltig und salzig.
Und süß. Und gerne auch gemischt. Also Pancakes mit
Bacon.
Mit Bacon und dann mit Ahornsirup drüber. Solche Sachen. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Aber wenn man auswärts essen geht, finde ich, geht's echt. Also man muss nur wissen, dass man, wenn man einen Burger bestellt, kommt der ohne Salat und Tomate und Gurke obendrauf, sondern wirklich nur
Was?
Das Brötchen. Genau. Der Burger Patty und dann halt gegebenenfalls Käse oder was du halt sonst noch halt auf diesem Burger drauf ist, was halt in der Karte steht, zum Beispiel halt, ich hatte ein Burger Patty und Käse und Bacon, der Burger Bun, also das Brötchen, war ein Pretzel Burger, weil, ne, German Heritage in Milwaukee, ganz wichtig, war halt ein Laugenbrötchen, war aber echt lecker, also kann ich wirklich empfehlen. Und dann hat sie mich halt gefragt, ob ich noch irgendwas dazu möchte, irgendwie, ne, sie hat es irgendwie so schnell gesagt, dass ich das Wort Lettuce nicht als Salat übersetzt hatte so schnell und irgendwie Onions und Tomato und dann meinte ich, boah, dachte ich mir so, ah, oh ja geil, so Doppeltomate finde ich jetzt gerade schon gut und habe halt noch Tomate dazu bestellt. Ja, und dann habe ich halt einen Burger bekommen, der halt also aus Laugenbrötchen, dem Fleisch, Patty, Käse, Bacon und halt einer Tomatenscheibe bestand, aber kein Salat, nix drauf.
Und Gurke?
Keine Gurke, nix. Und auf dem, obendrauf waren noch drei oder vier Pommes, die halt also auf dem Burger drauf waren. Das war auch sehr lustig. Und dann noch natürlich Pommes noch als Beilage dazu. Solche Sachen. Aber man findet schon, also gerade wenn man halt so irgendwie im Supermarkt zum Einkaufen geht, gibt es schon auch so halt fertige Salate und sowas. Da haben wir uns halt jetzt einfach auch oft für abends einfach was mitgenommen. Einfach mal was Frisches brauchen. Aber das, wie sagt man, das Frühstück bei uns im Hotel ist halt echt jeden Tag das Gleiche.
Und Fett pur.
Und auch irgendwie kein Aufschnitt. Also es gibt zwar Bagel und ein bisschen so süßes Brot. Also es ist wirklich so Weißbrot, das halt mit Zucker und so gebacken wurde, also sehr süß ist. Mm. Aber auch kein Hefezopf, sowas in der Richtung, so nicht Brot, nur halt in süß. Und dann gibt's halt alle möglichen Sachen wie halt, ne, Bacon und Eier und Würstchen und blub halt alles. Also auch der Bacon nochmal ein extra Öl oder Fett halt gebacken oder gebraten. Also es trieft schon alles sehr. Und dann gibt's natürlich noch Müsli und so Sachen. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie Brot und dazu dann halt Käse und Wurst und so, wie man es halt in Deutschland kennt. Oder mal eine Tomate oder Gurke dazu. Das nicht. Und
also ich sehe, Annika, schon, wenn ihr wieder zurück in Deutschland seid, kaum am Flughafen, Subway ist ihrer. Ich will den geilsten mit Salat. Lasst das Fleisch weg, aber ich will Salat.
Auch kein Brot mehr. Ich freue mich einfach. Also ja. Wir werden am Mittwoch auf dem Rückweg vielleicht nochmal kurz beim Kaufland einfallen.
Ja. Und erstmal die Gemüseabteilung leer kaufen.
Und werden uns erstmal alles für einen Super Salad fertig machen, der weder Fleisch noch Zucker beinhaltet.
Ja. Aber ansonsten,
und
also man
Kilos
muss schon sagen.
Dressing.
Man hat. Ich glaube, ich mag gar kein Dressing, einfach nur Salat. Aber also es klingt jetzt furchtbar. Ich habe schon auch zum Beispiel Peanut Butter Cookies oder Chips probiert, einfach weil ich es halt mal ausprobieren wollte. Ich meine, für mich, klar, USA oder wenn man halt jetzt noch so als Kind irgendwie so dieses Bild von Amerika, ne, das ist, ja, du willst was sagen?
Ich habe es nicht für Möglichkeiten, aber was Jonas gerade in den Chat gepackt hat, den Midwest Popcorn Salad, Leute, ihr glaubt gar nicht, es wird an jeder Bude, an jeder Ecke gibt es Popcornstände in jeglicher Geschmacksrichtung, in jeglicher
Form. Mit Käse.
Mit Käse, mit Bacon,
mit Bier.
Alles. Leute, also hier irgendwie, wenn ihr eine Schwäche für Popcorn oder gepoppten Mais habt, ist Milwaukee die Stadt eures Vertrauens? Also ich, was wir hier gesehen haben, auch schon am Chicago auch schon.
In Chicago am
Jeder
Flughafen.
Jeder zweite Stand verkauft Popcorn dort.
Ja, also frisches Popcorn. Ne? Wir steigen ja gar nicht in Chicago um. Nee, ich hätte das schon gerne noch ausprobiert.
Schauen wir mal, was New York zu bieten
hat. Ja. Oder vielleicht also. Der Milwaukee Airport morgen früh, so zum Frühstück eine Ladung.
Oh, ja.
Kommen wir mal wieder zurück zum Hauptthema.
Warte, noch kurz zum Popcorn. Wenn du beim Einkaufen bist im Supermarkt, dann hast du eine extra Abteilung für Mac and Cheese und du hast eine extra Abteilung für Popcorn. Also so wie es bei uns halt eine Abteilung für Reis gibt, ne? Dann hast du da verschiedenste Sorten und Marken und keine Ahnung. Und das hast du auch für Popcorn. Und dann hast du nicht nur verschiedenes Popcorn, sondern du hast verschiedene Toppings für Popcorn. Und das hast du halt teilweise als Pulver zum halt Beimischen. Und aber am beliebtesten ist Sirup. Das heißt, du hast Sirup, den du halt mit in den Popcorn-Mais reintust, dass das dann mit aufploppt. Und das Krasseste, was ich gesehen habe, war ein Bacon-Cheese-Sirup für Popcorn.
Mmh.
Ja, und es gibt auch Bier-Sirup für Popcorn.
Da freut sich die Chemieindustrie gerade.
Ja, aber es ist auch nicht alles schlecht. Also wir haben auch sehr gut gegessen und wir haben auch frische und gesunde Sachen gefunden. Man muss halt nur ein bisschen länger suchen, aber das gibt es. Ich will jetzt das ganze Land hier nicht schlecht reden oder die Stadt.
Gut,
aber es ist ja nicht wegen dem Essen hier.
Wollte ich gerade nämlich drauf hinaus, weil ihr seid ja nicht nur da rüber geflogen, um euch Popcorn in allen verschiedenen Variationen anzutun oder nur fettiges Essen anzutun, sondern ihr seid da, weil es in Milwaukee eine Tolkien-Ausstellung gibt, die ihr schon besucht habt, einiges sehen konntet, schon einiges in Erfahrung bringen konntet, auch schöne Sachen, die ihr teilweise auch schon online gebracht habt für euch beziehungsweise uns jetzt auch verfolgen da draußen auf Instagram und Facebook. Da habt ihr ja die letzten Tage YouTube. Sehr, sehr fleißig. YouTube, Entschuldigung, ja auch. Wir wollen ja nicht alle. Twitter, sorry. Das wollen wir auch mal alle so hauptsächlich erwähnen. Was ich wirklich schön fand, war der Eröffnungsabend, oder er dann wirklich auf Deutsch die Deutsche Tolkien-Gesellschaft willkommen geheißen hat. Ich glaube, ich habe auch verstanden, das sagst du, mit der weitesten Anreise.
Ja, also ich meine, Bill ist eh ein wirklich ein Herz, das muss man einfach mal so sagen. Und der hat uns ja auch im Vorfeld schon unglaublich viel geholfen und unterstützt. Und ich fand es halt so cool, weil deswegen habe ich halt genau den Snippet ausgewählt für die Story zum Posten. Er hat ja also die Mythopoeic Society, die in den USA ansässig ist, willkommen geheißen, die waren da und den sozusagen Milwaukee-Stammtisch von der Tolkien Society, die ja weltweit Stammtische hat, oder Smiles, also die britische Tolkien-Gesellschaft ist da gemeint, da waren zwei Vertreter da und dann halt wir, und das fand ich halt schon cool, dass, also ich fand es ein bisschen komisch, dass halt nur drei Tolkien Societies im Prinzip da waren oder Gruppierungen, wie man es jetzt nennen möchte. Weil die Mythopoeic Society natürlich noch viel mehr macht als Tolkien, aber halt eben auch. Aber es war auch lustig, weil da, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video hört, aber in dem Moment, wo er das sagt, geht echt so ein Raunen durchs Publikum. Es waren einige Leute da. Und wir wurden auch den Rest des Abends immer wieder darauf angesprochen. Ihr seid diejenigen aus Deutschland. Boah, ist das krass, dass ihr so weit geflogen seid.
Ja, man fühlte sich teilweise wie ein Affe im Zoo.
Du fühltest dich so, ich fühlte mich so nicht. Ich fand es eher nett, aber.
Ja, es kam halt, also es war dann noch den Folgentag, also wir waren jetzt jeden Tag in der Ausstellung und seid ihr die aus Deutschland seid? Und das war echt so irgendwie, ich habe kein Problem damit, wenn Leute mich ansprechen, aber es war so wirklich dieses reduziert auf Deutsch. Und ja, es war mit Sicherheit von allen immer nur gut gemeint und es war jetzt auch nie abwertend, aber ich hatte schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, vor allem, wenn dann Menschen kamen und dann andere ansprechen, hier guck mal, das ist der aus Deutschland ist, hier, hast du schon gesehen? Das ist der aus Deutschland ist. Und ich dachte mir so, ja, wenn sie jetzt gesagt hätten, das ist der die Pest hat, dann hätte ich gesagt, okay, es ist klar, dass man mich dann bitte meiden möge, aber ja, war zumindest beim Eröffnungsabend ein, zwei sehr unangenehme Situationen, wenn ich im Prinzip durch die Menschenmengen geführt werde mit das ist der Deutsche, das ist der Deutsche.
Ja. Das ist der Crowd, das ist der Crowd.
Das ist die Bratwurst.
Ja, es ist, man merkt aber schon, ich glaube, vielleicht liegt das auch an dem deutschen Hintergrund, den Milwaukee hat, also die Deutschen, die hier ausgewandert sind, so im 18., 19. Jahrhundert, die haben hier sehr viel aufgebaut. Also es gibt auch Leute, die sagen, die Deutschen haben Milwaukee aufgebaut. Sehr, sehr viel Architektur, gerade Kirchen und so.
Das könnte das schlechte Internet erklären.
Ja.
Also da merkt man schon, da ist sehr viel da. Das, wofür Milwaukee bekannt ist, ist halt hauptsächlich seine vielen Brauereien. Also Milwaukee ist die Bierhauptstadt der USA. So wird's überall betitelt. Also nicht nur in Milwaukee, sondern auch von Reiseblogs und was weiß ich. Und man fährt echt an einer Brauerei nach der nächsten vorbei. Es ist eigentlich echt eine Verschwendung, dass wir beide kein Bier mögen oder trinken. Weil, also Jonas zum Beispiel hätte hier seine helle Freude, würde von einer Brauerei zur nächsten tingeln.
Nicht nur Jonas.
Ja, die amerikanischen Brauereien, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll.
Es sind ja deutsche Brauereien, die halt gut inzwischen amerikanisch sind, aber es gibt halt die, was war das alles, die Papstbrauerei, die Kohlbrauerei, also es sind halt auch lauter deutsche Namen und ja, also man merkt halt schon, hier ist sehr viel Deutsch und man merkt auch so im Laden oder so, wenn die Leute fragen, wo kommst du denn her oder so und du sagst halt, kommst aus Deutschland, dann sind die immer total happy und boah, das ist so cool, dass du nach Milwaukee kommst und so. Also die sind einfach super herzlich und freuen sich und ich glaube schon, dass dieses Deutsche gerade hier nochmal einen anderen Stellenwert vielleicht hat als in anderen Regionen in den USA.
Ja, aber kommen wir mal zurück zu Tolkien.
Tolkieneske Themen.
Ja.
Ihr seid da, weil Tolkien. Was gibt's denn da Schönes zu sehen?
Also das Schönste ist im Prinzip, ich sag mal, durch die Wand 15 Meter hinter uns. Da liegen nämlich die gut archiviert die Originalmanuskripte. Also wir wissen es nicht hundertprozentig, weil Bill, der Archivar hier an der Marquette, uns dann rausgebeten hat und dann nachher mit mal einem Karton mit den Originalmanuskripten rauskam. Aber wenn man mal so um die Ecke geluschert hat, sah man schon am Ende des Archivs große Sicherheitsvorkehrungen, sodass ich denke, dass sie da sind. Und ja, es gibt aber auch so ganz einfach, was waren das jetzt, 141, Annika?
147.
147 Objekte in der Ausstellung. Nicht alle von Tolkien. Ein Objekt, das von Christopher Tolkien ist, fand ich auch sehr interessant. Und ja, doch durchaus etwas, wo man Stunden drin verbringen kann in der Ausstellung.
Auf jeden Fall. Also es gibt einfach unheimlich viel zu sehen. Klar, Manuskriptseiten, da gibt's dann auch noch viel zu lesen. Man kann ja dann, also das Objekt ist ja sehr viel mehrschichtiger dann in dem Fall, weil es ja auch noch sehr viel Inhalt mittransportiert. Und es sind halt auch Leihgaben, 37 Leihgaben von der Bodleian Library in Oxford dabei. So viele hat die Bodleian noch nie verliehen. Und also das ist schon eine große Nummer und es ist halt so schön zu sehen, die Bodleian, die hat halt, wenn man zum Beispiel die Faksimile-Seiten, die Tolkien angefertigt hat vom Buch von Masabul, haben wir glaube ich gerade alle so ungefähr auf dem Schirm, die er ja am liebsten damals, also die er produziert hat, damit sie ins Buch eingearbeitet werden können und veröffentlicht werden können und das ging dann aber halt durch die hohen Druckkosten nicht. Und die waren ja zum Beispiel auch in Oxford und in Paris ja auch ausgestellt, aber das sind halt die fertig ausgearbeiteten Seiten, also die sind angekokelt, hat Tolkien mit seiner Pfeife halt irgendwie da so geschwärzt und die Seiten so ein bisschen angebrannt, mit rotem, nicht Bleistift, wie sagt man, Holzstift? Nee, Holzstift.
Buntstift.
Buntstift,
danke. Halt irgendwie, ne, so versucht so zu schmieren, dass es halt irgendwie ein bisschen wie Blut aussieht. Also wirklich tolle Arbeit. Und davon gibt es sehr viele Entwürfe, die er halt im Vorfeld angefertigt hat. Und in dieser Ausstellung kommt das alles zusammen. Das heißt, du hast halt die Entwürfe, die Zeichnungen, den allerersten Entwurf, wo du nur mit Bleistift siehst und dann diese Entwicklung, wie dann halt die Farben dazu kommen, aber alles noch auf Rückseiten von irgendwelchem Schmierpapier. Und dann siehst du halt auch die fertig ausgearbeiteten Seiten von der Bodleian, die halt zwischen den Entwürfen halt hängen, die in der Marquette archiviert sind. Und das ist halt, das schließt sich halt so ein Kreis. Und das hast du halt bei mehreren Sachen in der Ausstellung. Und das finde ich halt total schön, dass halt diese Zusammenarbeit dieser zwei großen Archive so wahnsinnig gut aufgestellt ist. Das ist schon richtig schön. Na, und dann gibt's noch, Tobias hat ja gerade gesagt, sind nicht nur Tolkien, also Sachen von Tolkien ausgestellt, sondern es sind zum Beispiel auch Bücher, aus den Special Collections ausgestellt, teilweise auch aus der Boudelaine.
Du müsstest vielleicht kurz erklären, was die Special Collections sind.
Okay, also die Rainer kurz. Memorial. Ich versuch's kurz. In Milwaukee gibt es die Marquette University und die hat verschiedene Abteilungen. Und eine Abteilung sind die Rainer Memorial Libraries, also das ist die Uni-Bibliothek. Und die wiederum hat halt nicht nur die, ich sag mal, Fachliteratur, die du so zum Studieren brauchst, sondern auch Special Collections. Und die eine Special Collection ist halt Tolkien, eine Special Collection ist, weiß ich nicht, müsste ich jetzt nachgucken, also verschiedene andere große Literaten. Und diese Special Collection hat dann halt wiederum ein Archiv, wie halt hier das Tolkien-Archiv, wo Bill dann der Tolkien-Archivar ist, der dieses Archiv leitet, das Teil der Library ist, die Teil der University ist. So. Und die Special Collections hat dann halt zum Beispiel auch eine Abteilung William Morris. Und da halt eben auch Bücher, also Erstausgaben, Manuskripte und so weiter. Und das heißt, in der Ausstellung sind halt auch Bücher, die auch zum Beispiel Tolkien inspiriert haben, mit denen er gearbeitet haben, gearbeitet haben könnte, so rum. Oder wo wir auch wissen, zum Beispiel durch das Buch von Lorenzo Celli zum Beispiel, dass er damit gearbeitet hat, dass es seine Bücher waren. Da steht jetzt nicht Tolkien drin, aber wir wissen halt, okay, er hat dieses Buch besessen. Dann ist das halt auch, wenn es im Sinne von Manuskripterstellung in dieser Ausstellung passt, halt auch mit ausgestellt. Genau, das Ziel der Ausstellung, das wäre vielleicht auch noch was wir kurz erzählen oder erklären sollten. Willst du das machen, Tobias, oder soll ich? Also die Ausstellung heißt ja The Art of the Manuscript und also die Kunst des Manuskripts, wenn man es mal ganz lose übersetzt. Und der Hintergrund oder das Ziel dieser Ausstellung ist eben diese Manuskriptarbeit auszustellen. Das heißt, da sind jetzt nicht, was auch Teil der des Tolkien-Archivs hier an der Marquette ist, zum Beispiel die Originalseiten von Mr. Bliss, also von Herr Glück, sind hier nicht ausgestellt. Also es ist jetzt nicht so ein Top Ten, was hat die Marquette in der Sammlung, sondern es geht halt ums Manuskript. Im Sinne von Manuskript, Tolkien schreibt ein Buch und schreibt halt auf irgendwelche Korrekturzettel, schreibt halt auf die Rückseite irgendwelche Sätze auf und die werden dann zu dieser Geschichte, die dann später veröffentlicht wird, das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das Manuskript als Schriftstück in der Geschichte. Also zum Beispiel eben die Seiten aus dem Buch von Mazabul oder der Inhalt sozusagen dieser Schriftrolle, die Gandalf in Minas Tirith findet, wo eben beschrieben wird, wie Isildur den Ring von Saurons Hand oder den Finger von Saurons Hand abträgt, an den Ring kommt und so weiter. Das ist ja auch im weitesten Sinne ein Manuskript. Ich glaube, dass wir im Deutschen mit dem Wort Manuskript uns sehr einengen. Das ist im Englischen noch mal ein bisschen weiter gefasst. Und insofern gibt es hier eben in der Ausstellung ist der Fokus auf diese Schriftstücke, die halt zu dieser Geschichte werden. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel Kartenmaterial ausgestellt ist. Zum Beispiel die erste Karte überhaupt, die es für Silmarillion gab, die komplett vollgekritzelt ist und einfach sehr roh ist mit verschiedenen Stiften mit verschiedenen Farben, also das ist einfach, du siehst das Ding und denkst als erstes, wow, wo soll ich da jetzt als erstes hingucken? Und aber auch zum Beispiel Zeichnungen von heraldischen Wappen, die Tolkien erstellt hat, ne, für Fingolfin zum Beispiel oder Lúthien, die er wirklich sehr, sehr fein ausgearbeitet hat, aber die ja auch in einer Art ein Manuskript in der Geschichte sind, ein Schriftstück oder ein Teil dieser Geschichte, das festgehalten wurde von wem auch immer und dann von Tolkien aber halt zur Veröffentlichung in unserer Welt, in unserer Zeit gebracht wurde. Und das ist halt ein sehr, sehr schöner Aspekt dieser Ausstellung, weil es halt eben diesen Fokus auf die Entstehung, aber auch auf die Schrift innerhalb der Geschichte lenkt.
Wow. Gibt es irgendeine Chance, dass diese Ausstellung mal vielleicht wandert? Wahrscheinlich nicht, ne? Mm-mm.
Also es ist eh krass, dass sie für so lange, also sie läuft jetzt 4 Monate, ausgestellt ist. Das Licht ist auch sehr bedeckt gehalten. Die Vitrinen zum Beispiel sind noch nicht nochmal extra ausgeleuchtet. Das heißt, man tut sich manchmal auch schwer, die Sachen in den Vitrinen zu entziffern, weil man halt immer, wenn man sich vorbeugt, sich selbst ja einen Schatten macht. Und
ja,
dann
das
hat
ist
man
mir auch aufgefallen, ja. Genau. Die Rahmen, die da zu sehen waren, beschatteten immer den oberen Teil des Manuskripts. Und da dachte ich mir, Leute, könnt das nicht besser ausleuchten?
Nein.
Aber
nein,
ist wahrscheinlich Absicht.
Das kannst du nicht verantworten. Also Papier, ich habe es ja im Vorfeld schon immer wieder gesagt, Papier und Textil sind die sensibelsten Materialien, die es gibt. Und ich meine, das Papier ist ja teilweise über 100 Jahre alt. Je nachdem, von wann die Sachen sind, das ist einfach super empfindlich. Und man hat das auch gemerkt, Tobias hat es ja vorhin auch erwähnt, dass wir eine Führung bekommen haben durchs Tolkien-Archiv. Und da hat er uns eine Archivbox rausgesucht mit Originalmanuskripten, hat die ganz kurz in den Lesesaal gebracht, hat die ganz kurz aufgemacht, hat ganz kurz Umschlag, ja, naja, also ne, raus, so ein Kleider halt rausgeholt.
Nee, es waren Archivordner, darin waren halt mehrere V-förmige Blätter, im Prinzip ein A3, immer nochmal gefaltet, säurefrei natürlich. Da drin liegt halt eben eine Originalseite und diesen in entferntem Sinne Umschlag hat halt einmal ganz kurz geöffnet. Ich glaube, es waren weniger als 2 Sekunden, die dieses Manuskript das normale Licht gesehen hat.
Genau, ja. Also ich habe davon ein Video gemacht, das kann ich jetzt bei Discord nicht hochladen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal probiert, aber ihr seht, wenn ihr in den anderen Channel rübergeht, Tollcast Milwaukee, da habe ich zumindest mal ein Foto von so einer Archivbox, die gibt es in verschiedenen Formen, Größen und so weiter. Habe ich da hochgeladen. Ich werde mal schauen, inwiefern ich das Video demnächst bei Social Media teilen kann. Aber da erklärt er halt auch ein bisschen, wie die halt, also er sagt auch was dazu in diesem Video. Das ist halt sehr schön, weil er halt erklärt, wie die Sachen archiviert sind.
Aber was wir anbieten können, wir können zwar nicht die Ausstellung nach Deutschland holen, aber wir können in gewissen Umfang den Katalog nach Deutschland bringen. Es ist auch das, was für Tolkien-Verhältnisse sehr ungewöhnlich, dass alle Manuskriptseiten oder alle Objekte, die hier ausgestellt wurden oder werden, im Katalog vollständig verfügbar sind und auch sehr hochauflösend gemacht. Oh. Das Buch kostet an und für sich $60. Es gibt da nur ein kleines Problem. Sie verschifft nicht nach Übersee.
Oh.
Aber wir sind ja hier mittlerweile bestens
vernetzt,
dankeschön. ist nicht nur so, dass wir jetzt auch wissen, wo die Küche im Hagrid-Museum ist, wie man einfach hinten rum reinkommt und solche Sachen, sondern wir haben mit der
Hobbys halt.
Genau. Wir haben mit der Dame, die verantwortlich ist, dann auch für den Katalog und Co. ausgemacht, dass wir in Deutschland einmal eine Sammelbestellung aufgeben oder aufnehmen.
Oh, hier, ich.
Ja, das ist das Problem, Johnny. Das gilt nur für Mitglieder. Und also, weil das wir müssen halt mal gucken, vielleicht kann Hajo uns da ja auch ein wenig unterstützen, wie wir das am sinnvollsten angehen. Das Ganze muss ja auch natürlich ganz legal durch den Zoll. Aber wir haben halt mit dir ausgemacht, wir werden eine große Bestellung, wir werden einmal sammeln für alle Mitglieder, die in Deutschland das Teil haben wollen. Und dann werden sie uns ein großes Paket fertig machen mit 10, 20, 30, 60
500
Seiten, ja, sie haben nur 1000 gedruckt.
Sollten die mal nachdrucken.
Und dann gucken wir halt einfach mal, weil das, wie das dann zolltechnisch alles aussieht, wie wir das berechnen können im Vorfeld, da muss die Sache natürlich dann noch in Deutschland versendet werden. Und da haben wir gesagt, bevor wir das jetzt für alle Menschen freigeben, das können Annika und ich einfach privat nicht stemmen.
Nee.
Die ganze Versendelogistik und Co., dass wir gesagt haben, wir bieten einmalig den Mitgliedern die Möglichkeit an, ein Exemplar pro Mitglied zu bestellen. Oder sagen wir mal, vielleicht sogar eher pro Haushalt. dann kommt dieses Buch auch nach Deutschland. Also auch René wird seine Schwierigkeiten haben, an dieses Buch zu kommen.
Ja, aber es ist halt echt, also es lohnt sich schon, es ist der Katalog ist richtig toll. Es ist wirklich ein klassischer Katalog, also wo halt die Exponate drin sind und jetzt nicht noch irgendwie wie bei Oxford zum Beispiel noch 5 oder 6 Aufsätze. Es sind aber Aufsätze dabei von den 2 Kuratoren, also von Bill Fliss und Sarah Schäfer. Und insofern ist es nicht nur Bilder, es ist auch Text dabei. Aber es sind halt auch alle Texttafeln, die in der Ausstellung sind, sind halt auch als Kapiteltexte im Katalog drin und natürlich auch die ganzen Bildunterschriften und beschreibenden Texte, die teilweise in der Ausstellung drin sind. Und was wollte ich jetzt sagen? Also es ist ein toller Katalog.
Ja, es lohnt sich. Wir haben eins mitgenommen. Das Teil wiegt halt auch einfach ein bisschen was. Deshalb wir
jetzt. Das ist Hardcover, da bin ich sehr froh.
Genau, Hardcover und etwas größer als DIN A4, was die ganze Sache, wie gesagt, etwas schwieriger im Handling haben. Werden
oder auch leicht. Also ich finde ja immer, vor allem amerikanisches Paperback, tut mir leid, aber naja, fällt halt dann nach 2 Jahren auch mal aus von alleine auseinander. Insofern bin ich sehr, sehr froh, dass es als Hardcover gedruckt wurde. Und wie gesagt, das sind halt 147 Exponate und die sind halt alle im Katalog drin.
Wobei, das stimmt ja so nicht ganz. Es sind ja mehr abgedruckt, weil, du hattest es ja vorhin beschrieben, Tolkien hat ja ganz gerne beide Seiten verwendet. Ausgestellt werden können aber immer nur eine Seite, außer sie haben, wobei, komme gleich zu, es gibt ja 1-2 Techniken, wie sie es gemacht haben, aber zum Beispiel die komplette Zeittafel, wo Tolkien sich hingesetzt hat und gesagt hat, 18. August, was macht Gandalf, was macht Saruman mit seiner Allianz, was machen die Gefährten, was macht das? Die sind tatsächlich im Katalog mit Vorder- und Rückseite abgedruckt. Sie werden also, theoretisch kann man also sagen, in diesem Buch sind mehr Sachen zu sehen als in der Ausstellung, weil es von einigen Sachen erstmalig auch die Rückseite gibt. Die sind zwar ausgedruckt nochmal über den Zahlenstrang, sage ich jetzt mal, an die Wand geklebt.
Über der Vitrine.
Das heißt, man kann sie auch in der Ausstellung sich die Vorder- und Rückseite ansehen, aber auf dem Blatt Papier wird es trotzdem als ein Objekt. Mhm. Es ist eine Nummer mit Vorder- und Rückseite. Das heißt, ja, da waren sie trickreich, da haben sie ein bisschen mehr veröffentlicht als auf den ersten Blick ersichtlich.
Mhm. Auf jeden Fall lohnt sich die Publikation auch dann, wenn man sich nicht für die Ausstellung interessieren würde, weil einfach sehr, sehr viele gerade Manuskriptseiten noch nie veröffentlicht wurden. Also die sind jetzt zum allerersten Mal überhaupt der Welt zugänglich gemacht worden. Die konnte man natürlich im Archiv schon mal einsehen, wenn man irgendwie einen Forschungsauftrag, einen konkreten mitgebracht hat und da reinkam. Aber auch dazu musste man erstmal hier vor Ort sein. Also ne, sind halt mehrere Hürden. Und in diesem Katalog sind halt jetzt auch Dinge abgedruckt, die halt das Copyright jetzt von 2022 aufweisen, weil sie jetzt das erste Mal überhaupt öffentlich gemacht werden und zugänglich
sind. So wie das Tränenblatt.
Ja, das Tränenblatt.
Mein Lieblingsobjekt. Das Tränenblatt zeigen.
Dürfen wir ja nicht so zeigen, aber ich glaube, da haben wir immer mit
Spiegelung.
Ja, warte, ich pack euch eben ein Foto in die.
Genau, Tobias hat ein Foto gemacht, das wir veröffentlichen dürfen. Wir müssen dann natürlich immer so drauf achten, dass wir es so filmen oder fotografieren, dass man es halt nicht reproduzieren kann. Und also diejenigen von euch, die den Live-Durchgang vor der Eröffnung mit mir durchgemacht haben oder sich im Nachgang die halbe Stunde reingezogen haben, wie ich versuche, mein deutsch-portugiesisch-englisches Hirn in Einklang zu bringen und sich auf eine Sprache zu einigen. Die haben das vielleicht schon mal ganz kurz gesehen. Und da habe ich es auch erwähnt, dass ich eben die Sachen nicht ganz mit dem Kopf nach vorne abfilmen oder abfotografieren darf. Genau, hier auf dem Bild. Dankeschön, Hajor schreibt gerade, das war so schön. Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich war ein bisschen überrumpelt. Genau, jetzt hier im Live-Chat seht ihr ein Foto. Das ist eine Manuskriptseite aus dem Herrn der Ringe, das Kapitel Field of Cormallen. Und
Erik, ja, nee.
Genau, also.
Das war kein Doppelkorn.
Es war kein Doppelkorn.
Gin.
Ihr könnt erkennen, dass da im unteren Bereich, im vorletzten Absatz dieser Manuskriptseite, ist die Tinte etwas verschmiert. Da sind so 2 Wasserflecken. Und das Kapitel Field of Carmalon, das ist die Szene, in der Frodo und Sam da halt so gehuldigt werden. Ich muss mir da echt mal ein deutsches Wort für überlegen. Und es gibt einen Brief von Tolkien, den er 1962 an seine Tante Jane geschrieben hat. Und da beschreibt er, wie er halt in den letzten Zügen seines Werkes halt ist, in den letzten Kapiteln, die er mit Tränen in den Augen geschrieben hat. Dieser Wasserfleck ist halt höchstwahrscheinlich ein, zwei Tränen von Tolkien. Bill meinte, man müsste es mal chemisch analysieren lassen, ob das wirklich Tränenflüssigkeit ist. Ich finde, das braucht es überhaupt nicht, weil das einfach schön ist, wenn man diese Übereinstellung, Gegenüberstellung, wie auch immer, hat von diesem Brief und den Manuskripten. Das ist halt, also ich habe schon wieder Gänsehaut.
Das ja, und das ist ja jetzt schon die zweite Tolkien-Träne, die es gibt, weil in der Zeichnung von Rivendell, die ja auch als Sonnenteppich macht, das auf dem Original ist dann ja eine Träne seines Sohnes Christopher Tolkiens verewigt.
Genau. Mhm. Und ja, also das sind halt Sachen, diese Ausstellung ist, finde ich, unglaublich persönlich, auch wenn sie nicht wie in Oxford mit Briefen und seiner Pfeife.
Ich habe ein neues Fachwort gelernt, mein Lieblingswort dieser Ausstellung. Es ist fast ausschließlich Flachware ausgestellt.
Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Genau, also bis auf die paar Bücher, die halt noch mit in den Vitrinen dabei sind, ist es halt ausschließlich Flachware, also Papier, das flach ist und an der Wand hängt oder in der Vitrine liegt, aber halt kein 3D-Objekt im Sinne einer Pfeife oder eines Schreibtisches oder eines Stuhls, wie es in Oxford der Fall war. Die Oxford-Ausstellung fand ich auch deshalb eben auch so persönlich, da waren ja auch Briefe von ihm ausgestellt und eben seine Pfeife, sein Tagebuch lag da, also das war schon sehr bewegend. Ich finde, diese Ausstellung ist persönlich auf einer anderen Ebene, weil man eben zum einen diese Träne, aber halt zum anderen einfach auch merkt oder so ein Gefühl dafür bekommt, wie dieser Mensch gearbeitet hat, wie er vorgegangen ist. Das sind teilweise total banale Dinge, wie zum Beispiel, man stellt fest, Tolkien hat Papier, wenn er auf der Vorder- und Rückseite beschriftet hat, hat er die Rückseite, er hat das Papier nicht einfach so umgedreht, wie ich das zum Beispiel tue, wie man ein Buch umblättert, ne, so von, also an der langen Seite, an der langen Kante umgedreht, sondern er hat es von oben nach unten oder von unten nach oben, je nachdem, also halt die kurze Seite gedreht. Das heißt,
wenn du seine. Oh, keine Ahnung, war halt einfach so.
Okay.
So, ne, so wie du vielleicht mit links schreibst und ich mit rechts oder so, hat er halt das Papier so umgedreht und wir halt so, keine Ahnung, also so eine Macke, so eine Eigenheit.
Aha.
Und das, also was, ja, woher will man das auch wissen, ne? Mir war das nicht klar.
Krass.
Und es spielt überhaupt keine Rolle, es ist überhaupt nicht wichtig für irgendetwas an seiner Arbeit, aber ich finde so ein interessantes Detail, dass dieser Mensch Papier halt einfach so umgedreht hat, als halt irgendwie so umblättern. Und das merkst du halt an den Exponaten, wo du halt die Vorder- und die Rückseite sehen kannst und dir anschauen kannst. Dann müsstest du dich eigentlich auf den Kopf stellen, um die Rückseite lesen zu können.
Ja, und da kommen wir halt einfach zu einem Punkt, was ich ja gerade schon angesprochen habe, dass man eigentlich die Rückseite nicht sehen kann. Und sie haben es halt gelöst, was für mich auch erstmalig, das habe ich weder in Paris noch in Oxford gesehen, dass sie im Prinzip Objekte freischwebend in einem Rahmen mit Vorder- und Rückseite haben. Also sie wird mit Sicherheit irgendwie zwischen Glas gepresst oder irgendwie anderweitig behandelt werden. Annika konnte da mit Sicherheit einen 5-stündigen Monolog drüber führen, wie solche Sachen angefertigt werden. Aber das möchte ich uns allen an dieser Stelle ersparen. Stelle ich einfach vor, ein Bilderrahmen, das Passepartouts auf beiden Seiten hat und dazwischen ist halt eben ein Objekt und da gab es einige von. Und das ist halt sehr faszinierend. Wir hatten es gerade am Anfang mit der Karte von Masabul, so die erste Skizze. Und auf der Rückseite ist auf einmal was ganz anderes.
Optisch.
Ja, also vielleicht auch, vielleicht ist es trotzdem auch zwergisch oder so. Aber die Archivare haben sich ja entschieden, es der fortlaufende Nummer 80 zu geben, also zu einem ganz anderen Bereich der Ausstellung zuzuordnen.
Das
nämlich
stimmt.
Der Heraldik. Der Schriftsachen zuzuordnen und nicht der Masabul-Geschichte. Aber du hast auch sehr schön, was war das? War das der Königsbrief, wo du dann auf der einen Seite die elbischen schön Zeichnung sieht und er auf die Rückseite im Prinzip die englische Übersetzung angefertigt hat. Also
das Transkript von Tolkien himself, ne? Das ist halt schon ziemlich cool.
Und von dem, was mir diese Ausstellung noch gezeigt oder gebracht hat, ist etwas, was noch mehr Wasser auf den Mühlen ist, warum ich Tolkiens Werk so großartig finde. Der Typ hat Briefe geschrieben, echte Briefe geschrieben für die Figuren oder Charaktere innerhalb der Geschichten, die dann zum Teil gar nicht mehr veröffentlicht wurden oder aus denen nur kurz rezitiert wird. Und ich finde halt, das ist einfach so faszinierend, dass er halt nicht nur sagt, ja, ich habe den Brief gelesen und irgendwie Aragorn sagt irgendwie hier jenes, welches und Co. Es gibt einen echten Brief, aus dem halt eben dann zitiert wird, obwohl dieser Brief an sich sonst nirgendwo mehr auftaucht. Teilweise hat er auch, ich weiß nicht mehr, welcher Brief das war, einen kompletten Brief geschrieben. Ich weiß, ob das Gandalf in Bre war.
Also es gibt ja den Brief, der ja zitiert wird im Werk, aber nicht abgedruckt ist als Faksimile oder so, was ja schade ist. Es gibt den Brief von Gandalf, den er ja in Bre bei Butterblume hinterlässt für Frodo und seine Companions. Und davon gibt's, ich weiß nicht, 8 Versionen oder so, die da ausgestellt sind, also immer wieder verändert. Und teilweise auch ist die komplette Seite durchgestrichen oder so. Und du denkst dir so, geil. Und dann gibt's noch einen Brief, den er hätte, also von Gandalf, den er hätte
an der Wetterspitze.
Wetterspitze, danke, mir fiel gerade das deutsche Wort nicht ein. An der Wetterspitze hätte hinterlegen wollen. Also, dass die Gefährten halt, oder die Hobbits und Aragorn, auf der Wetterspitze halt einen Brief von Gandalf gefunden hätten. Weiß ich nicht, vielleicht unter einem Stein oder wie er sich das vorgestellt hat, wissen wir nicht. Aber es gibt diesen Brief halt und Gandalf ist furchtbar in Eile und irgendwie die Reiter hat er von Ferne gesehen und er muss jetzt hier los, er kann jetzt nicht länger warten. So nach dem Motto, wir treffen uns im Bruchtal. Und die Idee hat Tolkien aber komplett verworfen. Also die hat es nicht mal als Erwähnung ins Buch geschafft oder als Zitat oder sonst was. Aber es gibt diesen Brief und der ist in der Ausstellung, beziehungsweise halt auch im Katalog. Und das halt einfach, du stehst da und denkst dir so, Alter, warum hast du das nicht reingetan? Das ist einfach so ein cooles Gimmick. Und also wenn wir jetzt sagen, die Briefe oder diesen Brief, ich muss aufhören, hier mit diesem Deckel zu spielen. Ja, bitte. Der ist jetzt nicht so ausgearbeitet wie Aragorns Brief. Also der ist nicht schön geschrieben. Die sind jetzt auch nicht so als Faksimile irgendwie angelegt, dass die so, weiß ich nicht, mit Kohle beschmiert wären oder gefaltet und mit einem Umschlag. Das jetzt nicht, also bevor ihr euch da jetzt falsche Hoffnungen macht. Aber es gibt halt diese Manuskriptseiten von Tolkien, dieses Papier, auf dem er halt diesen Brief aufgeschrieben hat und dann wieder korrigiert und dann hier wieder und da wieder. Und das ist halt einfach ziemlich cool. Hier mal noch eben den Link gerade rausgesucht vom Katalog. Da haben wir mal kurz durchgeblättert.
Ich glaube, wir brauchen nicht weiter erwähnen, dass die Ausstellung jeden Besuch wert ist. Wir haben unglaublich viel Zeit darin verbracht.
Nachher gehen wir auch noch ein letztes Mal rüber und verabschieden uns.
Von jedem Objekt einzeln.
Ja. Wir waren halt jetzt echt jeden Tag drüben und es ist halt, man entdeckt auch jedes Mal nochmal was anderes und was Neues und ach, es ist einfach krass, ob das jetzt irgendwie eine Mondtabelle ist, wo er einfach mal einen ganzen Jahreskalender aufschreibt und sagt, wann ist Neumond, wann ist Vollmond, wahrscheinlich für sich selbst, damit er nicht mehr dauernd den Mond hinterher redigieren muss, weil der halt nicht passt.
Tim, ganz kurz, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr, 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 sehr gutes Verhältnis mittlerweile zur Marquette-Universität und auch zur Ausstellungs, zum Hagrid-Museum und auch nach Oxford. Wenn Annika und ich da jetzt beide noch eine Träne auf den Manuskripten zurücklassen, ich weiß nicht, ob wir uns damit nicht alles kaputt machen.
Aber wir können sie in den Ausstellungsboden, in die heiligen Hallen. wo du gerade Hagrid sagst, fällt mir auf, wir haben zwar erklärt, wie das Archiv sich hier einfügt, aber nicht, wo diese Ausstellung ist. Die ist nämlich nicht im Tolkien-Archiv, hier wäre auch gar kein Platz dafür. Und ja, geht auch einfach alles nicht. Es gibt auf dem Campus von der Marquette University gibt's das Hagerty Museum of Art, das ist ein Kunstmuseum und das gehört auch zur Universität, also das steht nicht zufällig hier auf dem Gelände. Und in diesem Museum gibt es halt Ausstellungsräume, in denen die Ausstellung stattfindet. Die Kuratoren sind halt Bill Fliss und Sarah Schäfer, die haben wir vorhin schon erwähnt. Bill Fliss ist der Tolkien-Archivar, der hier eben die heiligen Hallen unter seinen Fittichen hat, wenn man so möchte. Und Sarah Schäfer ist Kunsthistorikerin und Professorin an einer anderen Uni hier in Milwaukee, die aber sehr Tolkien-affin ist und eben als Kunsthistorikerin da halt auch viel Wissen mitbringt. Und die beiden sind die Kuratoren der Ausstellung. Dann gibt es noch am Hegarty Museum eine Kuratorin vor Ort, also die halt für die Collection und die Exhibitions vor Ort zuständig ist. Das heißt, die drei waren so das Ausstellungsteam. Das ist Emilia Nachname.
Und dann natürlich aus dem weiten England Catherine McIlwain, die dann natürlich die Bodleian-Sachen mitgebracht hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Also die natürlich dann für die englischen Ausstellungsstücke Verantwortung zeigt.
Genau, also es ist Emilia Layden, nur um einfach hier der Vollständigkeit halber. Natürlich muss man an der Stelle auch Susan Long Henry, die Direktorin des Hegarty Museum of Art, mal erwähnen, die natürlich auch involviert war. Und eben Catherine McIlwain, die die Leihgaben aus Oxford betreut im weitesten Sinne. Sie und eine Kollegin, deren Namen ich gerade nicht mehr weiß, leider müsste ich nachschauen, haben die Exponate, die Leihgaben begleitet im Flieger, dass die hier gut ankommen. Also das war die, ich glaube, Hauptrestauratorin an der Bodleian, die natürlich dann auch sicherstellen muss, dass alles auch so ausgepackt wird, wie es verpackt wurde und dass da auch unterwegs am Transport nichts passiert ist und wenn, dass es halt dokumentiert wird, dass halt eben hier die Kuratoren vor Ort nicht dafür haften. Also das sind einfach auch so versicherungstechnische Hintergründe, da könnte ich jetzt stundenlang referieren, ich lasse es. Aber es ist wirklich eine richtig tolle, besondere Ausstellung.
Da haben wir jetzt auch mal so die Frage an den Chat oder an die Daheimgebliebenen, ob ihr irgendwelche Fragen habt, ob ihr irgendwie.
Oder auch an unsere Co-Moderatoren hier im Tollcast.
Ja.
Das meinte ich ja, ob unsere Co-Moderatoren oder die Menschen aus dem Chat Fragen an uns beide haben.
Achso, ich höre dich ja immer doppelt, ich kriege das manchmal nicht so ganz mit, was du sagst.
Anni?
Ja.
Du hattest bei dem Rundgang dieses Anduin-Projekt erwähnt.
Oh ja.
Darfst du da mehr dazu sagen oder ist das noch geheim?
Da darf sie ganz viel zu sagen in einem Video, das wir vielleicht heute noch veröffentlichen oder wo wir nachher auch nochmal Bill ausführlich zu interviewen werden. Also da gibt es dann Informationen aus erster Hand. Ich kann euch allerdings schon mal so viel sagen. Alle Seiten wurden oder sie sind dabei, alle Manuskriptseiten einzuscannen. Es geht auch alle Entwürfe in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und die kann man dann im Prinzip digital durchsuchen, also sich die Sachen nebeneinander anzeigen lassen. Jetzt kommt der große Pferdefuß. Es ist ausschließlich hier in den Räumlichkeiten der Maquette möglich.
Genau, also es ist leider kein Online-System, das wir zu Hause nutzen können. Aber es ist halt, nehmen wir uns mal irgendein Kapitel vor, was weiß ich, Passage of the Marshes oder so, durch die Totensümpfe. Und dann nimmst du halt, keine Ahnung, Seite 1. Und dann hast du halt, ploppt dann im System halt auf verschiedene Stadien dieser Seite 1 oder das, was wir heute als Seite 1 kennen. Und das sind dann halt zum Beispiel vielleicht 2-3 handschriftliche Manuskripte, 2-3 Typoskripte, die dann mit der Schreibmaschine abgetippt wurden, wo dann aber auch Korrekturen drin sind von Tolkien. Und dann gibt es vielleicht dann schon die erste, wie sagt man, Galley-Proof auf Deutsch?
Druckfahne.
Druckfahne, genau, die dann vom Verlag wieder zurückkommt, wo dann auch teilweise von Tolkien noch drin reingeschrieben wird oder auch ganze Absätze noch eben eingefügt werden, wo dann an diesem Galley-Proof an dieser Seite, also an diesem Papier, klebt dann halt noch ein Schreibmaschinenpapier von Tolkien hier, bitte noch einfügen, 2 Absätze erklären, was ist das hier?
Und
ist
das? Wie gesagt, Leute, denkt immer daran, wir reden in einer Vorcomputerzeit, sprich Druck, die Druckplatten, die ja schon beim Vordruck gesetzt wurden, da verschiebt sich alles so weit bis im Prinzip zum Ende des Kapitels. So, wenn das Kapitel wirklich in der letzten Zeile unten links, unten rechts endet, dann verschiebt sich gegebenenfalls auch das nächste Kapitel und so weiter. Das ist also nicht mit eben Copy-Paste einfügen. Aber wir haben ein paar Fragen aus dem Chat. Und zwar heißt es, Interviews wären klasse. Die haben Interviews geführt mit Catherine McIlwain, mit Sarah und Bill zur Ausstellung an sich. und haben jetzt nochmal ein Interview, wo es explizit um Anduin geht und halt eben er als Archivar bei Bill. Das sind also vier große Interviews, die wir schon geführt haben, sind schon über anderthalb Stunden. und das heißt, er wird jetzt mit sicher gleich noch eine Stunde dazukommen. Und Eriksen fragte, wisst ihr, ob jemand aus der Tolkien-Familie vor Ort sein wird? Geplant war bis eigentlich eine Woche oder zwei vorher, dass Simon Tolkien, der jetzt wohl sämtliche Geschäfte seines Vaters Christopher Tolkiens übernommen hat, war eigentlich für die Eröffnung eingeplant, musste dann aber aus irgendwelchen Gründen absagen. Und ich gehe nicht davon aus, dass, also es ist zumindest nicht bekannt, dass irgendjemand von der Tolkien-Familie sein Kommen zu irgendeinem Zeitpunkt angekündigt hat.
Naja, also es gibt ein umfangreiches Begleitprogramm oder Rahmenprogramm zur Ausstellung, was in den nächsten Wochen und Monaten dann mit Vorträgen und so weiter, unter anderem auch von John Garth, ist etwas geplant, stattfinden wird. Aber da ist jetzt zumindest offiziell niemand von der Familie angekündigt. Und das Schöne war, bei der Eröffnung hatte Simon Tolkien dann ein fast 10-minütiges Video aufgenommen von seiner Rede, die er hätte da eben geben wollen. Und das wurde dann eingespielt vor Ort bei der Eröffnung und es wurde auch abgedruckt. Also wir haben diese Rede von Simon Tolkien, die auch sehr auf den Inhalt von der Bedeutung von Manuskripten im Manuskript sozusagen eingeht, gibt es in Papierform und da durften wir, weil es sehr schön produziert wurde, durften wir ein paar Ausgaben davon mitnehmen und dann…
Die verlosen wir einfach, wenn wir wieder zu Hause sind.
Genau und es gibt nämlich auch sehr schöne, also von dem Begleitprogramm eine Art ja Flyer, das ist viel zu wenig, man kann es aufklappen und man hat ein Poster und wenn man es zusammenklappt, hat man einen Flyer, das ist halt richtig schön. Also wir haben ein paar Sachen für euch mitgenommen, können wir mal gucken, wie viele… ja, sozusagen Päckchen wir da jetzt schnüren können für euch, wie viele wir da verlosen können. Aber wir haben einiges an Material im Koffer für euch.
Ja, habt ihr denn noch Fragen? Ja, der Dennis meldet sich.
Ja, ich melde mich mit Absicht. Entschuldigung. Anständig und melde mich.
Schieß los.
Jetzt ist es ja so, dass wir in der heutigen Zeit gut sagen können auch, es gibt nicht nur eine Gesellschaft. Es gibt mehrere Gesellschaften, die Fanbases in den jeweiligen Ländern sind.
Es gibt nur eine Tolkien-Gesellschaft.
Ja, eine deutsche Tolkien-Gesellschaft, ja. Aber waren jetzt auch von anderen Ländern andere Gesellschaften denn auch schon vor Ort oder war eigentlich so die deutsche Tolkien-Gesellschaft mit als einziges da?
Also es gab von der englischen Tolkien Society, jetzt könnte man natürlich theoretisch hergehen und sagen, auch ich bin Mitglied bei der englischen Tolkien Society. Also theoretisch wäre die englische Tolkien Society.
Okay. Und die Niederländer hättest du auch repräsentieren können.
Genau, und die Niederländer hätte ich ebenfalls repräsentieren können. Aber es gab, da weiß ich nicht genau, wie das ist, die Tolkien Society hat in Milwaukee einen Stammtisch, also ein Smile, und davon waren zwei Leute da.
Jen
aber
und Mark.
Ich sag mal, wenn man jetzt sagt, so klassische Repräsentanten ausgesendet vom Vorstand, von den Mitgliedern, wie auch immer, waren wir die einzigen.
Bei der Eröffnung. Besucht hat die Ausstellung, haben auch schon ein paar Leute von der brasilianischen Tolkien Society.
Aber auch die waren privat dort und
die waren privat dort, genau. Und das haben wir auch nur mitbekommen, weil es halt auf Instagram oder Twitter oder wo auch immer halt veröffentlicht wurde. Und ich fand es halt sehr schade. Ich hätte die gern getroffen und hatte dann auch nochmal angefragt, so, hey, wie lange seid ihr denn da? Wir sind ja auch noch da, bis da und da. Und dachte halt, vielleicht kann man sich da mal treffen. Und dann war die Antwort, ja, nee, unser Ticket galt nur heute. Wahrscheinlich halt für die Ausstellung, weil man muss halt so Zeitslots buchen, um die Ausstellung zu besuchen. Aber die werden ja nicht nur einen Tag hier, wobei vielleicht, wer weiß, was sie sich sonst noch angucken, Chicago oder so, ist vielleicht dann auch interessanter als Milwaukee. Also getroffen haben wir sie nicht, aber sie waren da, das wissen wir. Aber ansonsten,
wie gesagt, offizielle Vertreter waren wir bisher die einzigen.
Genau.
Die amerikanische es gibt eine Einzelgruppierung aus Amerika, die etwas planen. Es war auch irgendwie ein Podcast-Treffen jetzt eigentlich am Wochenende geplant, die dann alle krankheitsbedingt ausgefallen sind. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Tolkien Collector sich den Weg innerhalb der USA machen wird. Aber wie gesagt, so von fernab waren wir die einzigen, Dennis.
Genau. Also es wäre ein Beyond Bree Meeting geplant gewesen, jetzt um das Ausstellungswochenende herum. Waren wir auch eingeladen, aber dann musste Jeremy Edmonds, der Tolkien Guide ist er ja bestens bekannt, das kurzfristig absagen, wohl aus familiären Gründen oder wie auch immer oder gesundheitlich. Und dann kam das leider nicht zustande, aber sonst hätten wir die Leute auch mal getroffen. Also ich meine, gut, Jeremy haben wir jetzt schon ein paar Mal getroffen, aber ich meine auch die anderen, die da noch beteiligt
sind. Wie ist das denn? Ihr wart jetzt jeden Tag quasi in der Ausstellung. Habt ihr eine Dauerkarte bekommen oder muss die bezahlt werden?
Ja, natürlich musste das bezahlt werden, aber nicht von uns. Wir haben eine wunderschöne, also auch nicht von den anderen, aber das Thema Geld ist gleich eh noch ein wichtiges, auf das ich zu sprechen kommen muss. Ich suche nur gerade mein Portemonnaie, weil wir haben
mein wunderschönes VIP-Ticket erstellt bekommen. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind wir auch die Einzigen, die so etwas bekommen haben. Und das ist halt ein Admissions Pass, der halt sagt, du darfst halt jederzeit da rein und rauslaufen, wie du lustig bist.
Und zwar nicht nur für die Zeit, die wir da sind, sondern wir könnten, wenn wir bis zum 23. Dezember nochmal wiederkommen, dürfen wir damit auch rein.
Magst du ein Foto für den Chat machen? Oder kann man das sonst reproduzieren?
Kann man es reproduzieren, wenn man halt weiß, wie es ist. Man muss also einen Daumen irgendwie draufhalten. Und zweitens kann ich kein Foto machen, weil das meine Zoom-Kamera gerade ist.
Stimmt, aber du kannst es mir mal rüberschieben über den Tresen. Verdammt, liegt das in der Mitte dieses riesengroßen Tisches.
Ich möchte nochmal betonen, rüberschieben. Es war geworfen.
Genau. Und sonst noch welche Fragen, Jonas?
Sucht Bill noch irgendwie Mitarbeiter?
Tatsächlich ja.
Ah, sehr gut. Wo kann ich mich bewerben?
Die hat nämlich gerade das Programm, als er die Führung durch das Archiv gegeben hatte, schmeißen sie hier diese Special Operation Sammlung, wo unter anderem auch Unterlagen vom FBI lagern.
Das ist nicht so spannend.
Liegen, was waren das jetzt? Vier Personen, Annika, ne? Frau Röttinger?
Vom FBI jetzt, oder nein. Was meinst du?
Hören Sie mir doch mal zu.
Ja, ich habe gerade das Bild hier gepostet im
Chat. Wie viele
Chat.
Menschen arbeiten aktuell hier? Waren das 3 oder 4?
Müssten.
Auf jeden Fall sind durch Corona, krankheitsbedingt und Co., sind 2 Stellen weggefallen und sie würden sie ganz gerne nachbesetzen, können es aber gerade nicht. Also theoretisch hätten sie hier Interesse,
aha.
Lyra, wir versteigern nicht alles meistbietend.
Nein, also mein Admission Pass kommt auf jeden Fall in mein Reisetagebuch, das ist so vieles sicher. So. Ja, die sind echt schön. Also die sind halt laminiert, auf der Rückseite ist dann noch ein QR-Code und alles Mögliche drauf und die Sponsoren, also es ist sehr, sehr schön.
Kriege ich meinen Pass bitte wieder?
Ja, okay. Bitteschön.
Versuchen kann man es ja mal, ne?
Wird es ein Sticker-Album geben von der Reise?
Nein, es gibt einen offiziellen Ausstellungskatalog. Wir machen jetzt kein Sticker-Heft draus.
Wieso nicht? Wir haben viele schöne Fotos gemacht.
Das stimmt.
Annika, das hat er doch schon längst bestellt. Wenn er übermorgen in Deutschland ankommt, ist es schon im Briefkasten.
Ja. Das ist schön, dann habe ich ja keine Arbeit damit. Eriksen hat noch eine Frage im Chat. Was hat euch am meisten beeindruckt in der Ausstellung?
Das Essen.
Ach, in der Ausstellung gibt es kein Essen.
Ja, okay.
Du, ich gehe mal davon aus, er meint, also wir können es ja schon mal so sagen. Wir hatten allen Personen gebeten, die wir interviewt haben und die mit der Ausstellung betraut waren, uns ihr Lieblingsobjekt und ihre 3 Must-See zu nennen. So nach dem Motto, du hast 10 Minuten Zeit in der Ausstellung, welche 3 Objekte muss man sich angucken? Und die haben wir gestern alle sehr ausführlich nochmal beschrieben. Das heißt, da könnten wir im Prinzip, da wären wir einfach eine kleine Sonderfolge zu machen, wo wir halt, Annika und ich, eben diese, ich glaube, es waren für Catherine McIlwain, waren es
2, wenn man es genau nimmt.
Ja, sind ja mal 4, sagen wir mal 4 pro Nase. Sarah, Bill, deine Wenigkeit, meine Wenigkeit, das heißt, das waren schon mal so 20 Objekte. Und dann haben wir für Silmaria noch 2 coole Objekte im Kino. Und bei jedem haben wir so circa 1 bis 3 Minuten gebraucht. Und das heißt, die werden wir einfach so, die Must-Sees und Lieblings-Items werden wir einfach mal in einer kleinen Sonderfolge rausbringen und sie halt ganz ausführlich beschreiben. Außerdem gibt es die, werden wir ein Audio-Guide machen. Wir versuchen es so zu machen, dass man sich die Augen schließen kann und sich die Sachen im Prinzip vorstellen kann, alle Infos zu den Objekten kriegen. Das wird alles noch ein bisschen dauern, vor allem da wir dann ja auch irgendwann wieder arbeiten müssen und das ja doch mit 147 Objekten eine Menge sind, die wir vertonen müssen. Und wir versuchen das dann natürlich ich will nicht versprechen, aber ich sag mal, blindengerecht zu machen. Also dadurch, dass ihr ja alle sich nicht sehen könnt, versucht man natürlich auch das, was wir sehen, so zu beschreiben, dass man eine Vorstellung davon hat. Da müssen wir mal gucken, wie gut wir das hinkriegen. Da sind wir im Prinzip noch ein bisschen in der Findungsphase. Und deshalb, was mich persönlich so, sag ich mal, so an Aufbauten fasziniert hat, war halt tatsächlich, dass sie es hinbekommen haben, Sachen beidseitig darzustellen. Mhm. Und zwar das Originalmanuskript, also Vorder- und Rückseite, ohne dass die Rückseite jetzt kopiert ist.
Ja, ich überlege gerade, was mich am meisten beeindruckt hat. Ich glaube, die schiere Menge an unveröffentlichtem Material, das ich noch nie zuvor irgendwo gesehen hatte, noch nirgendwo abgedruckt war. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und wie gesagt, auch dieser persönliche Zugang, den man dadurch irgendwie, finde ich, zu Tolkien bekommt. Also eben dieses, wie blättert er Seiten um? Das ist völlig banal. Mit welchen Stiftfarben korrigiert er was? Also solche Sachen, das ist schon etwas, was du normalerweise nicht so unbedingt mitbekommst. Und wo du auch bei einem Durchblättern von einem Katalog wahrscheinlich gar nicht drauf achtest. Gut, das mit dem Umdrehen kriegst du sowieso nicht mit, aber ich glaube, das sind so Details, die kriegst du auch nicht mit, wenn du für 2 Stunden in der Ausstellung bist. Das sind Sachen, die kommen halt nach ein paar Tagen, wenn du die Ausstellung öfters besuchst. Das ist schon was Besonderes, glaube ich.
Ja, also es gibt unglaublich viele Kleinigkeiten, die man schnell übersieht, wie die Hobbit-Umrechnungstabelle.
Ah, die ist süß, ja. Hobbit.
Wie viele Nägel sind ein Zeh? Wie viele Zehen sind ein Fuß? Wie viele Fuß sind ein Schritt? Und solche Sachen.
Echt süß.
Da sieht man einfach, wie konkret er versucht hat, wie plausibel ist vielleicht das bessere Wort. Er versucht hat, alles zu definieren, um zu gucken, kann ein Hobbit diese Strecke in dieser Zeit überhaupt zurücklegen? Oder müsste er dann nicht irgendwie 25 Stunden am Tag wandern, um diese Strecke zurückzulegen. Das ist halt einfach so unglaublich viele Kleinigkeiten und ja, aber auch irgendwie so mein Highlight so im Hint auf die Tolkien Society hat Tolkien angefangen, im Prinzip die Zeitrechnung darzustellen für im Prinzip Fall von Barad-dûr. Und dann hat er halt die eine Spalte, ist dann halt nach dem Aulandskalender, 1418, 1419 müsste das, glaube ich, sein. Mhm. In der zweiten Spalte ist dann Tag im vierten Zeitalter. Und die entscheidende Spalte ist dann aktuell, Klammer auf, modern, Klammer zu. Was er jetzt natürlich auch ist. Und da ist halt einfach ganz klipp und klar ersichtlich, der Fall von Barad-dûr ist in unserer Zeit am 27. Februar und nicht am 5. März. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Februar sage, am 27. März und nicht am 25. März. Und damit hat die Tolkien Society jetzt auch keinen Grund mehr, weiter an dem 25. festzuhängen, weil Tolkien höchstpersönlich hat gesagt, in unserer Zeitrechnung ist es der 27. Wie bei der Deutschen Tolkien-Gesellschaft haben das ja eh etwas anders gehandhabt. Da gucken wir immer, dass wir so um den 25. herum, je nachdem wie das Wochenende fällt, das Veranstaltung machen können.
Ansonsten beeindruckt mich halt nach wie vor einfach diese unglaubliche Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft. Also ob das jetzt eben diese Pässe sind, die mal eben für uns gemacht werden, oder ob das, keine Ahnung, im Vorfeld haben wir ja von Bill auch schon Grundrisszeichnungen bekommen. Ein Video hat er gemacht, wie er durch diesen Ausstellungs- oder diese eigentlich 3 Ausstellungsräume durchgeht, damit wir uns das vorstellen können und schon mal ein bisschen vorbereiten können, wie wir das alles handhaben vor Ort. Jeder steht für jedes Interview jederzeit bereit. Das ist so krass. Braucht ihr noch was hier und habt ihr genug getrunken? Und es ist einfach so lieb und man ist so, ja, wie hieß es, you're part of fellowship now. Also, ne, du bist halt jetzt einfach Teil der Gefährten und Punkt. Und
hast du eigentlich schon Mittag gegessen?
Nee, noch nicht, aber wir haben sehr spät gefrühstückt.
Oder ein Hotdog?
Nein.
Wo ist eigentlich das Horn?
Nein, Horn gibt's heute nicht. Das Horn haben wir in Deutschland gelassen.
Das hat nicht mehr in den Koffer gepasst.
Na gut.
Ja, und es ist einfach echt Also egal, was du für eine Anfrage hast und wenn es ist, Leute, das Hotel, das WLAN bei uns im Hotel ist so kacke, wir können hier keine Live-Aufnahme machen für den Podcast, habt ihr vielleicht irgendeinen Raum für uns? Ja, natürlich, hier im Lesesaal, im Archiv, da gibt's einen Konferenzraum, da gucken wir mal, da schieben wir hier und da ein bisschen, dann könnt ihr da rein, wie lange braucht ihr denn? Reichen 2 Stunden, lieber 3 Stunden? Und also was hier alles irgendwie in Bewegung gesetzt wird, damit wir hier unsere Arbeit machen können, ist halt einfach, ja, ist halt richtig schön. Und da merke ich auch, also gerade wenn man so jeden Tag dann da ist, auch ne, die Aufsichtskräfte, den Maxwell vom Empfang zum Beispiel. Also man wächst schon irgendwie so ein bisschen zusammen, wenn man sich jeden Tag sieht und erlebt ja auch verschiedene Dinge und steht vor Herausforderungen, die man gemeinsam meistert. Das wird mir schon, die werden mir schon fehlen, die Leute.
Aber man bleibt im Kontakt und wir haben, glaube ich, auch zwei Künstler, die sich eh schon Tolkienast bedienen, nicht filmspezifisch. Und ich weiß, die Carola hört hier ja mit. Das heißt, die haben wir selbstverständlich schon mal angefragt, ob sie nicht auch mal beim Flammifer was beitragen wollen. Das heißt, es kann gut sein, dass demnächst dann auch aus diesen Kontakten, die wir hier geknüpft haben, weiteres Bildmaterial für unsere Vereinszeitschrift rausfällt.
Ja. Und nicht nur sozusagen einen ganz, ganz großen Gänsefüßchen, nur Berichterstattung von dieser Ausstellung, sondern da geben sich halt auch Verknüpfungen und Bekanntschaften, die man halt also ne, immer mal noch für andere Dinge dann einbringen kann. Das finde ich halt total schön. Ich meine, Bill kennen wir ja jetzt auch schon relativ lange, ich glaube seit 4 Jahren oder so. Und,
also nächstes Jahr auf dem Ting Kurator Bill, ja?
Nee, der kommt schon zum Tolkien-Tag.
Tolkien-Tag ist okay. Geplant. Also ist geplant. Man muss halt gucken, wie die Situation bis dahin ist und alles, ne? Aber das ist schon, das ist mal zumindest in Planung.
Der wird die Welt nicht verstehen.
Ja, ich glaube, sie werden erstmal sehr schockiert sein, wie weit sie laufen müssen von einem Geländeteil zum anderen, weil das ist auch.
Wir sind am ersten Tag 20 Kilometer gelaufen, weil halt noch, wir konnten ja noch nicht in die Ausstellung rein, wir sind erstmal hier hingelaufen, haben gesagt, okay, dann gehen wir jetzt mal zum Wasser, zum Michigan Lake und laufen halt einfach so ein bisschen rum und da hat man halt einfach relativ schnell seine Kilometer aufgerissen. Als wir gesagt haben, dass wir an dem Tag so roundabout 20 Kilometer gelaufen sind, haben sie uns angeguckt wie ein Auto, nur nicht so schnell. Man, wie gesagt, nach dem Motto, man kann 20 Kilometer laufen. Ich meine, wir laufen jetzt zwar nicht täglich 20 Kilometer, aber das ist jetzt schon eine Strecke, wo ich sage, wenn man irgendwie in der Innenstadt unterwegs ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, das kriegt man schon relativ schnell hin, wenn man nicht, gerade ich, der ja kein Auto hat, halt einfach eh alles zu Fuß machen. Ja.
Da waren du ohne Führerschein, ohne Auto bist ein Alien in den USA.
Ja, wahrscheinlich. Und ohne Waffe.
Aber was kommt denn jetzt noch eigentlich alles? Ihr bringt ja bestimmt ein bisschen was mit, ne?
Ja, also wir hatten es ja gerade angekündigt. Wir haben mindestens 3 Interviews, die wir veröffentlichen. Also eins geht eine gute halbe Stunde, eins eine Stunde.
Eins wissen wir noch nicht, das kommt gleich in einem Schluss.
Genau, wobei die sich ja im Prinzip verdoppeln, weil die Interviews sind in englischer Sprache gehalten und wir übersetzen die ganzen Sachen ja noch, das wird also alles noch ein wenig dauern. Dann gibt es unser Audio-Tagebuch. Wir haben ja jeden Tag im Prinzip zwischendurch immer mal wieder ins Aufnahmegerät reingesprochen, um irgendwie im Prinzip euch mitzunehmen, wie jetzt unsere Reise so war. Dann wird es noch eine Sonderfolge geben bezüglich Dinge, die man sehen muss, wenn man nur 10 Minuten Zeit hat. Da müssen wir noch was Nettes überlegen. Dann haben wir noch diverse Fotos, die dann jetzt natürlich nach und nach mal in einer schönen Galerie veröffentlicht werden. Es gibt noch diverse Videos, die wir auf den Social Media Plattformen teilen können. Dann müssen wir mal gucken, wie weit wir die vielleicht alle mal bündeln können. Mhm. Es gab ja jetzt schon im Prinzip die exklusiv einmalige Tour durch die Ausstellung, die Annika gemacht hat, eine halbe Stunde einmal durch die Ausstellung durch. Dann für alle, die zu Hause sind und dann vielleicht dann ja hoffentlich demnächst, was wir ja auch anbieten, den Katalog nach Deutschland zu bringen, dann können Sie das Video angucken und sagen, guck mal, genau da hing das. Und dann können Sie nochmal nachgucken, wie es genau aussieht, weil auf dem Video gibt's nicht. Das war's dann auch in Anführungszeichen schon. Also etliche Stunden Material werden noch geliefert.
Genau. Und ansonsten halt einfach auch alle Kanäle bespielt, die wir haben, also Website und Flammifer, Social Media, Discord und so weiter. Und was mir gerade auch einfällt, als du sagtest Video, Das ist auch nochmal so was Exklusives, das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht erwähnt. In der Ausstellung darf an sich überhaupt nicht fotografiert werden. Also kein bisschen, auch keine Raumaufnahme, gar nicht. Du darfst einfach nicht fotografieren. Und wir hatten da halt eben eine Ausnahmegenehmigung eben für das Presseevent und für die Ausstellungseröffnung. Und auch das ist halt etwas, was wir halt im Vorfeld uns schon gekümmert haben und was da halt auch dann mit allen Leihgebern und so auch gleich geklärt werden konnte, was Bill dankenswerterweise übernommen hat. Und das ist halt auch, das zeigt halt auch einmal mehr, was wir da halt für einen Stand als DTG haben, und auch, wie viel Arbeit da halt vielleicht auch schon im Vorfeld drin steckt. Also ich sehe gerade im Chat, gibt es auch schon Überlegungen, hier hinzureisen in den Herbstferien. Es ist echt ein weiter Weg. Es ist natürlich nicht mal eben schnell gemacht. Die Ausstellung lohnt sich aber schon. Im Katalog sind die Sachen, wie gesagt, hochauflösend und groß abgedruckt. Also der Katalog ist so ungefähr A4.
Ist das ein Tacken größer als A4?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr da nur auf A6 oder A5 Größe euch da mit der Lupe zurechtfinden müsst. Ihr könnt da alles auch sehr gut sehen und lesen. Ist natürlich nicht das Original, klar.
Aber das Original ist manchmal auch überraschend klein.
Genau, aber einfach nur, um halt so mal ein Verhältnis irgendwie zu geben. Im Katalog sind die Sachen sehr gut abgedruckt und sehr, sehr genau, also sehr detailliert auch zu sehen und zu erkennen. Aber klar, nichts wird dieses Gefühl im Katalog wiedergeben können, wenn ihr vor der Mittelerde-Karte von Christopher steht.
Oder die erste Karte von Beleriand.
Ja, also das sind Sachen, ja. Mhm. Ich meine, ich als Museumsmensch muss euch nicht erklären, wie es ist.
Genau, darum gibt es noch Fragen.
So, das ist doch eigentlich Ihre Folge.
Ja, aber wir müssen.
Lass sie doch.
Ja, würde ich ja gerne, aber wir haben jetzt noch 16 Minuten und dann haben wir, dann ist das Interview mit Bill. Das heißt, so viel Zeit haben wir nicht und dann sage ich, dann kann lieber Anni in unserem Reisetagebuch abschließendes, was auch immer, noch eine halbe Stunde.
Dann macht das doch gleich so. Ihr habt jetzt gleich noch 16 Minuten Zeit, ein paar Postkarten zu unterschreiben und hast du nicht gesehen und schön zu machen und die von Milwaukee an uns hier zu schicken.
Postkarten ist tatsächlich ein lustiges Thema. Also Milwaukee ist nicht auf Touristen ausgelegt.
Habt ihr nicht selber irgendwelche Postkarten mitgebracht?
Die haben wir ja schon alle verschenkt.
Wir haben ja ein bisschen DTG-Merchandise zum Verschenken mitgebracht an die Leute, die uns hier sehr gut unterstützt haben, die sich auch mega gefreut haben über die ganzen Sachen. Insofern haben wir jetzt nichts mehr, was auch gut ist, weil wir haben sehr viel eingekauft, was dann und für euch auch mitgenommen in der Ausstellung, was ja den Koffer auch gut füllen wird. Also die Infrastruktur, um von A nach B zu kommen, es gibt Busse, aber wir haben das nicht kapiert, wie die jetzt genau funktionieren. Die App, mit der du die Busse bezahlst und auch gucken kannst, wann die kommen und die Linien und so, die kannst du auf einem deutschen Handy auch nicht installieren. Geht nicht.
Genau, du brauchst dafür einen amerikanischen Apple-Account.
Ja, also irgendwie komisch. Mhm. Also ne, wir sind halt einfach immer vom Hotel zum Museum gelaufen, das ist so eine Viertelstunde, das geht schon, ja, aber da waren auch alle immer total
Lauft?
Vom Hotel bis zum Marquette, oh mein Gott, wie lang lauft ihr denn da? Ja, Viertelstunde. Echt? Also echt lustig. Und es ist aber auch ansonsten, also wir sind nicht wirklich an sehr vielen Läden oder so vorbeigekommen und Souvenirläden schon dreimal nicht. Also ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht morgen am Flughafen noch das ein oder andere finden. Ich habe zumindest einen Magneten habe ich bekommen, aber es ist nicht so, wie man es normalerweise kennt, dass man so einen Souvenirladen hat, wo man, keine Ahnung, Cappies und T-Shirts und also mit allem so zugeschmissen wird. Das gibt es hier in der Form gar nicht.
Hm. Okay, ich mache dir mal ein Care-Paket aus Munster fertig.
Aber apropos Hotel, Tobias, du wolltest mir noch erzählen, was es jetzt mit dem Hotel auf sich hat.
Ach so, genau.
Die Geschichte.
Es reiht sich gerade an, Anfang wie Ende sind gerade echt scheiße. Und wir kamen an nach einem 22-Stunden-Flug, sagen wir mal so, wir waren 22 Stunden auf den Beinen, weil wir mussten ja erst von Weilheim nach München mit dem Auto und dann brauchst du ja, wenn du in die USA reist, soll es halt 3 Stunden vorher am Flughafen sein. Mhm. Wie gesagt, wir waren 22, 23 Stunden wach, hatten dann, wie gesagt, einen Interkontinentalflug schon hinter uns, kommen im Hotel an und dann hieß es so, ja, kein Thema, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, wir hätten gerne noch $1,740.
Was?
Und wir so, bitte was? Ist so alles bezahlt? Nee, laut System ist zwar reserviert, aber nicht bezahlt. Und dann haben wir die Reservierungsnummer gecheckt und dann hieß es so, ja, die Reservierungsnummer stimmt, der Name stimmt auch. Ja, Sie können jetzt entweder $1,740 zahlen oder wieder gehen.
Und aber ihr habt ja schon bezahlt.
Ja, aber ich musste jetzt trotzdem nochmal 1,740 Euro on top zahlen, weil wir sonst halt kein Bett gehabt hätten. Und wenn du halt 22 Stunden auf den Beinen bist, hast du echt keinen Bock auf Diskussion.
Ja, gibt es dann die zu viel gezahlten 1,700 dann zurück?
Das weiß ich nicht. Ich habe bei unserem Reiseanbieter lastminute.de habe ich halt hingeschrieben, Faxgerät habe ich halt hier in den USA nicht, das hätte ich erst wieder zu Hause.
Fax.
Innerhalb der, auf Fax reagieren sie wenigstens noch. Innerhalb von 28 Tagen würde man sich gegebenenfalls bei uns melden. Das Geld ist jetzt aber erstmal weg.
Alter.
Weil das ja noch nicht reicht. Also wir hatten halt geguckt, 400 Euro stehen aktuell noch aus, um diese Reise halt wenigstens ohne Lebensmittel auf Null zu bringen. Und wir hatten es ja am Anfang schon thematisiert. Also wir haben das Problem, dass der Euro weniger wert ist als der Dollar aktuell. Das heißt, wir kamen noch nicht mal zu einer 1:1 Umrechnung. Zweitens hast du halt das Problem, wenn du mit Karte zahlst, dass du ja immer noch den Wechselkurs hast. Also da kommt halt immer noch eine kleine Gebühr dazu. Und so ein einfacher Einkauf, was waren das mit 4 Salaten, ein bisschen Fleisch, Wasser, waren wir halt einfach bei $48, die wir halt einfach auch nochmal on top zahlen mussten. Und um den ganzen noch die Krone abzuschießen, musste ich jetzt gerade vor der Sendung nochmal $178 zahlen, damit wir das Flugzeug, das wir gebucht haben, auch tatsächlich nehmen können und nicht auf irgendeinen anderen Flug gebucht werden.
Das sind doch Verbrecher.
Also es sind schon Sachen.
So, und das heißt, wie gesagt, wir hatten den Flug und so ja alles gebucht, aber was halt bei Fluggesellschaften Usus ist, sie verkaufen immer 110% oder bis zu 120% der Sitze, weil eigentlich nie alle zum Flug kommen. Wir hatten es aber auf dem Hinweg schon, dass der Flug überbucht war. Und wir haben jetzt auf dem Rückweg, dass der Flug von Milwaukee nach New York überbucht ist. Und wir hätten jetzt halt noch das Upgrade nehmen können. Und damit war die einzige Garantie, also ein Upgrade auch im Sinne von, wir können ein Sitzbuch mit Beinfreiheit in Anführungszeichen. Und dafür mussten dich jetzt nochmal $79 pro Nase zahlen, damit wir morgen auch wirklich zumindest schon mal nach New York kommen. Und ich hoffe dann, dass es dann keine Probleme gibt, um vom New York nach Deutschland zu kommen. Aber das sind halt so summa summarum nochmal irgendwie knapp 2000 Euro, die wir jetzt aus eigener Tasche nachschießen mussten, um A zu übernächten, A zu schlafen und B zu wieder zurück nach Hause zu kommen.
Ja. Boah.
Und deshalb hier einfach nochmal der freundliche und liebevolle Hinweis, wer irgendwie noch ein paar Euro übrig hat. Wie gesagt, wir bei Better Place, also dtg.li/spenden, kann man gerne noch ein paar Euro dalassen. Wie gesagt, wenn es nicht kommt, bezahlt haben wir es ja jetzt vom Privatkonto. Aber das sind jetzt halt einfach so Sachen, die neben 8 Tage Urlaub und halt ne, die Kosten, die wir ja eh haben, wie ein Reisepass und Co., ist halt einfach nochmal komplett unkalkuliert und die Lebensmittel natürlich komplett unkalkuliert auf uns zugekommen sind. Also wir haben jetzt hier die für Lebensmittel und Co., also wir waren gestern essen und haben Bill und Christine zum Essen eingeladen. Christine ist die Frau von Bill und hat uns auch vom Flughafen abgeholt und bringt uns auch morgen wieder zum Flughafen hin und hat sich auch sonst sehr liebevoll um uns gekümmert. Wir haben gesagt, das ist das Mindeste, dass wir sie zum Essen einladen. Aber ich glaube, allein für Lebensmittel in der Woche, die wir da sind, müssten es annähernd $500 gewesen sein, die draufgegangen sind. Und wir trinken Wasser und kein, also wie war's?
Dr. Pepper.
Nein, Seltas statt Sekt.
Ach so.
Also wir sind jetzt hier echt nicht irgendwie auf großem kulinarischen Fuß. Also wir werden uns trotzdem heute Abend jetzt, wenn Koffer gepackt sind, werden wir uns noch einmal auf den Weg machen und werden irgendwie uns ein kleines gemütliches Lokal suchen und werden dort nochmal eine Kleinigkeit essen, bevor es dann morgen losgeht. Aber das war dann so auch das finanzielle Highlight, was wir uns im Prinzip gegönnt haben. Und der Rest war schlicht und ergreifend Wasser, weil was viele nicht wissen, in den USA ist dem Trinkwasser Chlor beigesetzt. Man kann es zwar noch trinken, aber man trinkt halt immer diesen Chlorgeschmack. Und das geht nachts, wenn man mal einen schlechten Geschmack im Mund hat oder ganz viel Durst, dann geht das, aber das möchte ich nicht den ganzen Tag trinken. Und war überdies eine extrem teure Veranstaltung für uns.
Wow. Bevor ihr jetzt gleich noch weniger habt, weil du hast das, glaube ich, in 8 Minuten einen Termin.
Ja.
Vor allem ist der Raum dann.
Woher ich das weiß. Also,
der Typ hat uns zugehört.
Ja, immerhin einer.
Siehst du mal.
Ne? Nein. Der kommt auf jeden Fall heile wieder hier an.
Ja.
Berichtet schön,
ja, wir was drücken Schönes die mit. Daumen.
Vergesst die Postkarte nicht da hinten einzuwerfen.
Alles klar.
Falls wir noch eine finden.
Wie gesagt, wir geben uns ja gleich auf die Suche.
Ansonsten da, ich weiß, hinter dir 15 Meter, da sind ein paar Briefe. Nimm die wieder ab dann. Sonst.
Ich glaube, da können wir uns hier nicht mehr blicken lassen, wenn wir das machen.
Nein. Gudi. Danke euch für euren Einsatz.
Ja, vielen Dank.
Im Namen von allen, würde ich immer sagen. Ne? Und dann kommt heil an, habt noch eine schöne Zeit da hinten.
Wir geben uns Mühe, ja.
Und dann hören wir uns wahrscheinlich oder sehen uns dann wahrscheinlich schon am Donnerstag in der Live-Sendung zur Trailer-Analyse.
Also ich sag noch nicht verbindlich zu, ich habe echt Angst vor dem Jetlag. Musst. Ja gut, wenn ihr meinen Schnarchen ertragen
das
wollt,
kriegen gerne. Wir hin.
Also ihr Lieben. Vielleicht ist Donnerstag Onkel Conny wieder da, schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Der kann mich dann würdig vertreten.
Gut, ihr Lieben.
Alles
Spaß
klar.
Euch.
Bis dann, ciao.
Alles Gute noch.
Schlaft gut oder wie spät auch immer es jetzt bei euch ist.
Alles klar.
Tschüss.
Massachusetts.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.